Moin und herzlich willkommen. Der Sylter Baby Podcast ist ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Sylt und widmet sich den vielen Fragen, Entscheidungen und Erlebnissen, die in den ersten Monaten bei Eltern immer wieder aufkommen können. Wir, das sind Rena Rathje und Pia Menning, teilen viele Erfahrungen, geben den ein oder anderen Tipp, natürlich nicht nur für Sylter Familien. Heute wollen Rena und ich uns mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Das ist natürlich ein Riesenkomplex mit ganz vielen Facetten und Dingen, die dabei wichtig sind und über die man reden kann. Und daher wird uns das Thema Gesundheit ein bisschen begleiten und vermutlich auch nicht nur in einer Folge hier Thema sein. Wir wollen aber gerne erstmal ganz allgemein anfangen, was kann ich eigentlich tun, um die Gesundheit von meinem Baby zu unterstützen, zu erhalten, was kann man eigentlich machen, damit man gesund lebt, irgendwie so. Eigentlich eine ganz simple Frage, aber im Alltag geht sowas ja manchmal auch ganz gerne unter. Wir haben ja schon eine Folge gemacht, das war die Folge Nummer 3 zum Thema Ernährung. Da haben wir auch schon ein bisschen was dazu gesagt, wie wichtig es ist, dass Kinder Obst und Gemüse essen und so weiter. Aber da wollen wir gerne nochmal einsteigen und nochmal ein bisschen tiefer drauf gucken.
Ja, Gesundheit ist natürlich was beruflich bedingt mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich ja Kinderkrankenschwester bin und auch viele Krankheiten oder Kinder mit Krankheiten gesehen habe oder auch sehe. Permanent. Und mir ist es halt ganz wichtig, dass man den Kindern von Anfang an eine gute Basis bietet. Das heißt, dass die Kinder eine gesunde Ernährung bekommen. Du sagtest das gerade schon, Obst und Gemüse halt wirklich wichtig. Und das ist am Anfang, wenn man selber kocht und wenn man anfängt, die Babys zu füttern und so, dann ist das noch relativ einfach. Dann probiert man sich so ein bisschen durch und das Kind mag dies und das Kind mag das. Und in der Regel mögen sie plötzlich alle Obst und fast alles Gemüse und so. Und das ist dann eigentlich so ein Selbstgänger. Und dann kommt irgendwann so ein Cut. Dann kommen die auf den Geschmack, mal was anderes zu essen. Mhm. Dann haben sie mal Pommes probiert, dann haben sie mal Eis probiert, dann haben sie vielleicht auch mal Nudeln bei uns gegessen oder andere kohlenhydratreiche Sachen. Und die schmecken dann doch etwas besser als ein fades Gemüse, was natürlich vielleicht auch nicht viel gewürzt ist und nicht viel Geschmack an sich hat. Und was dann ein bisschen langweiliger wird. Und dann fangen die Kinder an zu selektieren und essen wirklich nur noch die Sachen, auf die sie Lust haben. Also das fängt dann natürlich in dem Alter an, wo sie sich auch äußern können und sagen können, nee, mag ich nicht oder mag ich oder ich möchte was anderes. Und da ist es halt wichtig, am Ball zu bleiben und nicht zu denken, oh Gott, wenn ich mein Kind jetzt, wenn es das nicht isst, was ich ihm hinstelle, dann verhungert es.
Ja.
Das ist nicht so. Und ein Kind, was ich wirklich sehr, sehr häufig erlebe, leider auch im beruflichen Umfeld, ein Kind ausschließlich mit Nudeln und Tomatensauce, wenn überhaupt, eher Ketchup zu ernähren, ist einfach nicht ausgewogen und nicht gesund.
Mhm.
Und das ist vielen Eltern vielleicht bewusst, aber in der Umsetzung fehlt ihnen die Kraft, glaube ich, oder auch der Rückhalt oder auch das zu sagen, okay, dann gibt es eben heute Mittag nichts, wenn du mein Püree da nicht essen möchtest. Die zwei Nudeln oder die drei Nudeln, die ich dazu getan habe, die isst du und das restliche Gemüse isst du nicht. Das versuchen wir heute Abend nochmal. Dann gibt's das nochmal. Ich weiß, das ist wirklich ein Kampf und es ist wirklich auch, man hat ja immer Angst, das Kind bekommt nicht genug.
Ja, genau.
Aber die Kinder holen sich das dann schon. Also mein Appell wäre dringend, da dran zu bleiben und versuchen, die gesunde Ernährung irgendwie ein bisschen beizubehalten, auch wenn die Kinder älter werden und es halt schwieriger wird.
Mhm.
Und wir wissen von uns selber, natürlich greifen wir immer eher zur Chipstüte, als uns einen Gemüseteller zuzubereiten. So. Und viele Eltern machen das ja wirklich, die schneiden frisches Gemüse auf und frisches Obst auf und stellen das hin. Und die meisten Kinder essen das ja auch so mit weg.
Ja.
Na, das ist auch, würde ich auch für jede Mahlzeit raten. Immer mit hinstellen und mindestens ein Teil, so machen wir es zum Beispiel in den Schulungen, mindestens ein Teil Gemüse oder Obst muss gegessen werden oder sollte gegessen werden. Ohne viel Druck.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Schwierigkeit, ne? Weil man will das Thema Essen ja auch nicht zu so einem Krampf werden lassen. Ne? Was ich persönlich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist so dieses, weil man das noch so aus den, vielleicht aus der eigenen Kindheit, bei mir jetzt nicht, aber so aus dieser Generation kennt man das so, dieses, der Teller muss leer gegessen werden, es muss aufgegessen werden, ne? Was auf den Tisch wird gegessen, was auf den Tisch kommt, diese ganzen so ein bisschen schwarze pädagogikmäßigen Sätze, ja, das, die man so im Kopf hat. Und da gibt es, glaube ich, viele Eltern, die sagen, wir wollen es anders machen, wir wollen da den Druck rausnehmen und so. Aber du hast natürlich völlig recht. Das kann irgendwie nicht als Ergebnis haben, dass man sich nur noch von Nudeln und Pommes ernährt. Richtig. Das wäre irgendwie ein bisschen zu weit in die falsche Richtung geschossen.
So. Aber ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwie, weil ich denke, dass es so sein könnte. Ich weiß, dass es so ist. Mhm. Also das, ja. Und ich sehe das wirklich am lebendigen Beispiel, und zwar sehr häufig.
Ja.
Und von daher wäre das wirklich sehr wichtig, dass irgendwie nett zu machen. Was man zum Beispiel machen könnte, wenn das mit dem Gemüse so wirklich extrem schwierig ist, dass man wie so Gemüsestäbchen macht, dass man das halt paniert und also einfach mit ein bisschen Paniermehl, bisschen Ei und dann Paniermehl und dann in einer Pfanne braten, dann hat das schon geschmacklich einen ganz anderen Wert und dann können die Kinder das zum Beispiel auch in die Hand nehmen. Viele Kinder wollen ab einem bestimmten Alter einfach auch gar nicht mehr gefüttert werden, sondern die wollen halt Dinge in die Hand nehmen und wenn man denen dann sowas in die Hand geben kann, ist der Anreiz vielleicht auch noch größer.
Ja.
So, das ein Thema. Was die gesunde Ernährung insgesamt beinhaltet, das ist natürlich ein riesenbreites Thema. Und ich denke, da muss jeder auch für sich sagen, ich mag das und ich will meinem Kind dann auch nicht was ganz anderes geben. Da muss man sich immer selber informieren. Was ist wirklich gut? Was ist notwendig? Was lasse ich eher weg? Da würde ich auch gar keine spezifischen Tipps geben, sondern ich würde halt nur sehen, achtet wirklich drauf, dass es ausgewogen ist. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und man muss ja auch nicht das, was du gerade sagtest, schwarze Pädagogik, du musst aufessen, sondern man darf sich selber nehmen und dann das, was man sich genommen hat, das probiert man wenigstens.
Genau.
So,
und dieses
wirklich,
Anbieten.
Genau. Wenn es wirklich gar nicht schmeckt, okay, dann wäre die Letzte, die sagen würde, du musst es aufessen. Aber manchmal ist es nicht so schlimm, wie die Kinder das dann machen. Und hinterher, wenn man dann hinterher fragt, so, wie schlimm war es denn jetzt? Ja, war eigentlich gar nicht schlimm. Also, das nochmal zu reflektieren hinterher und zu sagen, siehst du, das hat ja ganz gut geklappt. Lass uns das bitte weitermachen.
Und sich vielleicht auch bewusst machen, Geschmäcker ändern sich ja gerade auch bei Kindern immer wieder oder auch so diese Launen, ne? Also immer wieder anbieten ist, glaube ich, auch ein guter Tipp sein kann, ne? Gerade wenn das Kind einmal sagt, ich mag keine Paprika oder die schmeckt mir nicht, dann heißt es nicht, dass das Kind überhaupt niemals Paprika mögen wird, sondern es kann sein, dass es in 2 Wochen schon wieder anders ist. Wenn ich aber dann als Elternteil irgendwie verinnerlicht habe, nee, das Kind ist keine Paprika und nie wieder Paprika aufschneide, dann kann es das ja auch nicht wieder probieren. So, ne? Also deswegen immer, würde ich so ergänzen, immer wieder anbieten, vielleicht auch verschiedene Sachen. Und man findet ja dann auch raus, was das Kind gerne mag oder nicht. Also unser Sohn zum Beispiel mag unheimlich gerne Rohkost, so, was ich total beruhigend finde, weil irgendwie Möhren, Gurken, Paprika, das geht eigentlich immer so. Und wenn ich das Gefühl habe, weil so gekochtes Gemüse ist schwierig, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Konsistenznummer. Ja. Aber dann gibt's halt einen Rohkostteller zum Essen. So,
richtig,
ne?
Genau.
Andere Kinder mögen das vielleicht gar nicht und für die ist eine panierte oder so, sind so weichere Sachen dann irgendwie die bessere Variante. Ich glaube, man kann es ausprobieren. Und man muss es, glaube ich, auch wirklich immer wieder ein bisschen testen.
Ja, testen. Und dann gibt es noch einen zweiten Trick. Und das ist der Futterneid. mit dem Futterneid arbeiten. Also ganz wichtig, ich glaube, das hatten wir beim Thema Ernährung auch, setzt euch alle zusammen an den Tisch, esst alle zusammen und thematisiert das nicht so groß. Also es wird sich hingesetzt, es wird gegessen und es wird nicht darauf geachtet, oh, du hast jetzt so und so viel gegessen und jetzt iss mal weiter und du musst noch mehr essen und es ist wichtig, dass du viel isst, sondern einfach, wir essen. Und wir essen, solange wir alle essen, sitzen wir da. Und wenn wir aufgegessen haben alle, dann können wir die Teller abräumen und dann ist das Essen beendet. Und nicht noch mit dem Tellerchen hinterm Kind herlaufen und bitte iss doch noch, ach bitte, ach du, ja, du kannst aufstehen, aber hol dir noch mal was ab. Dann läuft es schnell aus dem Ruder. Und das ist für alle Beteiligten super anstrengend. Also wirklich dieses sich hinzusetzen und es ist nur das Essen. Dabei wird sich unterhalten, damit das nicht so zur Hauptsache wird. Weil wenn ich mich mit einem Kind alleine hinsetze, also nur ich und mein Kind, und ich fütter das Kind, ich selber esse aber gar nicht, ich esse erst später mit meinem Mann oder so,
ja.
Dann hat das so eine Sonderstellung, so eine Sonderrolle. Und warum soll ich denn alleine da sitzen und was essen? Ich gehe ja auch ungerne alleine ins Restaurant und sitze da ja. alleine. Also das macht schon Sinn, dass man mit mehreren isst. Und vielleicht mal, wenn man weiß, wenn es gerade so eine kritische Phase ist und man weiß, da sind Kinder in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis, die super gute Esser sind, dann lade ich mir die mal ein.
Ja.
Und dann zeige ich mal, dass so ein Kind ziemlich schnell ziemlich viel essen kann. und dann wird vielleicht, das meine ich mit Futterneid, dann wird vielleicht auch dieses Essverhalten ein bisschen angeregt.
Ja.
Also auch das nochmal zum Thema, wenn man Schwierigkeiten hat, bestimmte, also gerade Obst und Gemüse vielleicht ans Kind zu bringen, dann das wäre nochmal als Tipp.
Ja.
Also das zum groben Thema Ernährung. Natürlich sollte man wirklich auch darauf achten, dass Vitamin D zum Beispiel zugefügt wird, gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn die Kinder nicht so viel draußen sind. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, das raten aber die Kinderärzte ja sowieso.
Ja.
Ich denke, da ist jeder von uns auch mittlerweile sensibilisiert. Und halt gucken, dass alles immer mal angeboten wird und vorhanden
genau.
ist.
Genau. Nicht so wahnsinnig viel Zucker, vielleicht die Fruchtzwerge.
Da geht's halt schon los. Ne? Das sind natürlich die Sachen, Fruchtzwerge, Nudeln zum Beispiel, Ketchup, das hat alles, ist alles zuckerhaltig und hat dadurch natürlich einen ganz besonderen Geschmack, der natürlich auch besser ist als, wie gesagt, die Karotte, das, was wir am Anfang hatten.
Ja, klar.
Und von daher ganz wichtig, die Kinder können das ja gerne mal haben. Ich wäre die Letzte, die sagen würde, überhaupt keine Naschis und auf gar keinen Fall Zucker und niemals Pommes oder Nudeln oder irgendwie sowas. Das
ist auch einfach
ist kontraproduktiv. Nicht, das ist
realitätsfern.
Genau,
das funktioniert nicht. In so einer idealen Welt kann sowas vielleicht funktionieren, aber genau. im Alltag und im Leben.
Nein, vor allen Dingen haben die Kinder dann da einen Heißhunger drauf und sehen es und holen sich es dann woanders. Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
Jo.
Genau, also es gibt diverse Lebensmittel, in denen Zucker drin ist. Das bei den meisten steht es ja auch auf der Verpackung. Und da wirklich gucken, dass das nicht zu viel wird. Keine Unmengen. Es ist immer schwierig zu definieren. Hier ist es so, bei uns im dänischen Kindergarten ist es so, dass die Kinder während der Betreuungszeiten keine zuckerhaltigen Lebensmittel zu sich nehmen sollten und nichts mitbringen dürfen in den Kindergarten, was zuckerhaltig ist. Das ist super interessant, weil diese Eltern und Kinder dort schon sehr sensibilisiert sind auf diese Zuckergeschichten und die Reaktionen, die von zuckerhaltigen Lebensmitteln kommen.
Ja.
Das Lustige ist, dass die wirklich schon so bei Kindergeburtstagen oder so dann sagen, so wenn die Kinder viel Zucker hatten, oh Gott, die Kinder drehen vollkommen durch. Also die drehen richtig auf. Das ist wie, als würdest du richtig irgendwie so in so einen Ofen so einen Grillanzünder werfen. Da geht's noch mal richtig ab. Also, oder Benzin draufkippen oder so.
Ja,
dann geht's richtig ab. Und das macht tatsächlich der Zucker. Die Kinder fahren sich richtig hoch. Also man kann wirklich einen extremen Unterschied beobachten am Verhalten der Kinder.
Ja.
Also jedes Elternteil sollte sich mal angucken, was passiert mit meinem Kind, wenn das ein bisschen mehr Zucker hat. Habe ich da unterschiedliche Reaktionen? Also auch vom Bewegungsdrang und vom hochfahren und von den Reaktionen, die werden hibbeliger, unruhiger. Mhm. Also ruhig mal wirklich darauf mal
ein bisschen
ganz detailliert gucken, was passiert eigentlich mit dem Kind, wenn es viel Zucker kriegt.
Ja.
Sehr spannend. Das auch nochmal ein eigenes Thema.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Genau.
Genau. Was ist noch wichtig für ein gesundes Kind, gesundes
Leben. Also natürlich ist ein gesundes Immunsystem das A und O für so ein Kind. Das Immunsystem baut sich langsam auf und das Immunsystem wächst mit jeder Krankheit, die das Kind bekommt. Also mit jedem Infekt, mit jedem Mal Fieber und so weiter wird das Immunsystem stärker, baut sich auf und oft machen die Kinder danach nochmal einen richtigen Sprung.
Mhm.
Also wenn sie so einen Infekt hatten, dann können sie danach diverse Dinge mehr, die sie vorher noch nicht konnten. Das ist wichtig, weil viele Eltern denken so, boah, jetzt ist es krank und jetzt macht es einen Schritt zurück und so. Das Immunsystem muss sich aufbauen. Das ist erst nur so ganz klein und wird ja übernommen quasi von der Mutter und baut sich dann selber auf. Und es muss einfach, diese Erkrankungen, Erkältungen und so weiter, die gehören dazu.
Ja.
Es muss sich aufbauen können. Und die Möglichkeit muss das Kind auch haben. Das heißt, zu viel man hat immer so gesagt, in Watte packen ist nicht gut. Also zu viel wirklich nicht rausgehen, zu viel Desinfektionsmittel, zu viel gar keinen Kontakt zu anderen Menschen oder anderen Kindern ist eigentlich, hat sich ja über die Jahre rausgestellt, kontraproduktiv. Also das Beste ist eine gesunde Umgebung, die natürlich auch viel draußen sein beinhaltet. Das ist natürlich in Städten immer schwierig, aber man sollte versuchen, das irgendwie möglich zu machen. Frische Luft ist einfach ganz wichtig und auch das tiefe Durchatmen an der frischen Luft ist wichtig. Das heißt, rennen, schreien, spielen an der frischen Luft ist für Kinder einfach ganz, ganz wichtig. Ist gut für die Lunge, ist gut für die Atemwege.
Ja.
Die sollen sich draußen viel bewegen. Und auch wenn es eisekalt ist im Winter, dick eingepackt, die Schneeanzüge, die sind perfekt für sowas.
Ja, trotzdem einfach raus.
Trotzdem raus. Und gerade wir hier haben es ja nun wirklich sehr gut, dass wir das Meer vor der Tür haben. Auch im Winter gerne am Strand spazieren gehen. Das ist anstrengend für die Kinder. Das ist, macht die müde. Das tut denen unglaublich gut. Diese salzhaltige Luft und dieses Meerwasser, was sie quasi inhalieren, ist für die Lungen und die Atemwege das Beste, was man machen kann.
Ja, da muss man sich auch dran erinnern, ne? Ich meine, andere Leute kommen hier extra her, um das zu haben, um gesund zu werden, auf Kur und so weiter. Wir haben es ja hier vor der Haustür.
Genau, wir haben es vor der Haustür. Ja. Und wie gesagt, und es reicht nicht, einmal über die Kante zu gucken und zu sagen, ah ja, okay, ich habe es mehr gesehen, ich gehe wieder zurück, sondern wirklich tief atmen und die Kinder ruhig da mal rennen und buddeln und toben lassen.
Ja.
Na, sich im Sand rollern, kugeln. Ja, ist eine Sauerei. Wir wissen das alle. Wir haben überall Sand im Endeffekt, aber das Kind ist gesund und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt.
Und gerade jetzt, was du sagtest, das eben in so einem Nebensatz nicht zu viel desinfizieren, das finde ich auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal kurz ein bisschen betonen, weil gerade nach Corona sind wir ja alle auch, also in der Zeit wurden wir ja alle total drauf getrimmt, möglichst alles zu desinfizieren und jede Oberfläche und total auf Hygiene getrimmt ist man ja gewesen irgendwie. Aber fürs Immunsystem ist das ja eigentlich gerade schädlich. Also wenn ein Immunsystem kann sich nicht entwickeln, wenn es nie Kontakt zu irgendwelchen Bakterien hat, so, ne? Kinderhände müssen nicht immer picobello sauber sein. Ich meine, klar, sie müssen jetzt auch nicht immer total dreckig sein, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
Ein gesundes Mittelmaß.
Dass man einfach irgendwie da eine Mitte ist, glaube ich, da tatsächlich der beste Weg. Nicht so sehr in das eine oder andere Extrem fallen. So.
Absolut. Also ich würde jetzt auch nicht mein Kind in der U-Bahn auf dem Fußboden rumkrabbeln lassen. Das finde ich jetzt, wäre das eine Extrem. Aber alles zu desinfizieren, bevor mein Kind bei Freunden auf dem Fußboden krabbelt oder nachdem es einen Hund angefasst hat oder irgendwie sowas, das wäre halt auch überzogen. Also so ein bisschen, das Immunsystem muss sich aufbauen und so ein bisschen von überall und von allem sollte so ein Kind schon auch mitbekommen. Mhm. Und was man jetzt eben auch rausgefunden hat, dass viel dieser Desinfektionsmittel, die man so zu Hause hatte für den Hausgebrauch und so, dass die eher auch Allergien auslösen können oder Überempfindlichkeiten. Ah, ja. Also ja, das ist eben auf Dauer nicht wirklich gesund, leider. Und da ist man, man findet ja solche Sachen immer erst nach einer Zeit raus. Das ist ja nicht sofort, es ist da. Und es gab ja mal so eine Zeit, wo es so extrem, ich glaube in den 80ern wurde das so extrem gemacht, ne? Dass so sehr viel, sehr reinlich und so, ja, so Heimdesinfektion und so Toilettendesinfektion und ja, bis zum gewissen Maß. Und wenn man einen Infekt hat, also wenn dann Magen-Darm-Infekt kursiert oder so, ne,
ja,
auf jeden Fall, ne, keine Frage. Aber nicht im Übermaß und nicht nur, weil jetzt da ein Kind im Haushalt ist, muss alles desinfiziert werden.
Ja,
ne? Sauber machen mit heißem Wasser und grüner Seife oder Geschirrspülmittel oder so, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Schnuller, der, wie gesagt, in der Stadt, in der Friedrichstraße runtergefallen ist, dem Kind wiedergeben. Ja. So. Aber muss eine ausgewogene Balance haben.
Ja, irgendwie das Mittelmaß finden. Ne?
Genau.
Wie so oft im Leben.
Wie so oft im Leben, genau.
Ja. Wir wollten gerne auch ein bisschen intensiver noch auf das Thema Erkältung eingehen. Das ist ja was wir uns gerade hier im Herbst, den wir gerade haben, begleitet, Kinder oder Eltern, wir haben ja eigentlich als Fokus eher kleinere Kinder, aber sobald das Kind in die Betreuung geht, wird man das auch nicht los, weil da kommt dann eine Laufnase nach der nächsten. Ja, auch das gehört irgendwie dazu. Du sagtest gerade schon, Immunsystem muss sich aufbauen. Aber was kann man machen? Was würdest du empfehlen als, ja, ich sag mal, Hausmittel oder für die Hausapotheke? Was sollte man da haben, wenn jetzt diese Erkältungszeit losgeht? Ja, was kann man tun, gerade bei kleineren Kindern? Was kann man?
Ja, also das A und O ist wirklich, das Kind dann auch für 2 Tage wirklich mal ein bisschen rauszuziehen aus allem. Also wir haben bei Corona plötzlich gelernt, oh, wenn die Kinder Corona haben, dürfen sie nicht mehr in die Kita. Wenn sie nur eine Laufnase hatten, durften sie nicht mehr in die Kita und so weiter. Das ist jetzt alles ja wieder so ein bisschen aufgeweicht. Und jetzt gehen sie wieder alle fleißig, auch mit Rotznase und ganz vermeiden kann man das nie, das ist ganz klar, ne? Natürlich geht jedes Kind auch mal mit ein bisschen Schnöf in die Kita.
Sonst würden sie gar nicht mehr in die Kita gehen.
Sonst würden sie überhaupt nicht mehr gehen, genau, richtig. Aber gönnt dem Kind auch wirklich die Ruhe. Die ersten 2, 3 Tage, wenn man merkt, oh, die werden krank und die werden genaddelig und die sind gerade nicht gut drauf, nehmt sie raus, lasst sie wirklich auch ein bisschen Ruhe schöpfen. Nicht permanent dann weiter alles weitermachen. Selbst wenn man sie dann zu Hause lässt und dafür dann aber auf dem Spielplatz und dann noch morgens hier und dann müssen wir abends noch da, dann muss noch mal zu Oma und dann geht's mit Oma noch mal spazieren. Also versucht wirklich dem Kind auch die Ruhe zu gönnen, die das Kind benötigt in so einer Phase. Viel Schlaf ist wichtig, warm einpacken ist wichtig, auch dass sie am Hals und die Lunge, dass das warm gehalten wird. Also man kann zum Beispiel, da steigen wir schon ins erste Thema an, man kann zum Beispiel so einen warmen Wickel auf die Brust legen.
Ja.
Einfach mit so ein bisschen zum Beispiel, der nennt sich Brusttee, das ist wirklich so ein Tee mit Thymian und so, der einfach wirklich für die Atemwege gut ist. Da kann man zum Beispiel eine Stoffwindel oder einen Lappen oder so reintauchen und das dann auf die Brust legen und einen warmen Schal drüber, sodass das alles warm werden kann und sich auch so festsitzende Erkältungsgeschichten halt ein bisschen lösen können. Das Schwitzen und das Fieber ist ein wichtiger Punkt, der gehört dazu. Also das ist einfach auch, gehört zu jeder Erkältung dazu. Das ist das Immunsystem, was antwortet und was sagt so, okay, das bekämpfen wir. Wir kochen uns hoch, um diese Keime abzutöten.
Ja.
Das heißt, vor dem Fieber nicht so dolle Angst haben. Zu dem einen Aspekt des Fiebers, wovor alle immer so Angst haben und warum es gesenkt werden soll, kommen wir später nochmal. Aber primär ist Fieber gut für den Körper.
Ja.
Ja, das Fieber gehört dazu. Und das ist auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen so, oh Gott, das Kind hat Fieber. Ja, aber das ist gut, wenn es krank ist. Ja, es zeigt eigentlich nur an, das Kind ist
wirklich krank. Dass der Körper reagiert und
dass er arbeitet. Das Immunsystem reagiert, das Immunsystem springt an und zeigt eine Reaktion. Ja. Und das ist was Gutes.
Gibt es da einen Richtwert von den Gradzahlen her, an dem man sich halten kann? Oder ist das sehr individuell?
Da würde ich später nochmal zum Thema Fieberkrampf zukommen. Na, und ich würde das, weil das ist auch sehr umfangreich, da würde ich dann nachher einmal, das würde ich einmal dazu sagen, da kann man das nochmal ganz genau definieren.
Super, dann sprechen wir das da dann nochmal an.
Und dann haben wir, also das ist Ruhe, ne? Dann haben wir auch noch immer das Problem natürlich, wie stelle ich so ein Kind ein bisschen ruhiger? Dass man es nicht komplett ruhig stellen kann, ist verständlich. Aber man kann vielleicht viel Auszeit gönnen. Also zum Beispiel sich mit dem Kind zusammen aufs Sofa legen, vielleicht ein Buch lesen oder mehrere Bücher lesen, ruhigere Spiele machen, vielleicht auch irgendwie Gesellschaftsspiele, die ein bisschen ruhiger sind und puzzeln oder irgendwie Sachen, die nicht ganz so aufreibend sind und so actionreich, weil das Kind wirklich erstmal runterkommen muss. Natürlich, jetzt kommt's wieder, Multimedia und Social Media und ich weiß nicht was alles und Fernsehen und das auch in der Zeit vielleicht ein bisschen, das ist natürlich am einfachsten, dann macht man halt was an und dann läuft das, aber da läuft das Kind eben auch weiter. Das läuft und der Kopf und das ganze Kind läuft auch weiter, das darf man nicht vergessen und es sollte eigentlich in so einer Phase eher ein bisschen zur Ruhe kommen, als sich noch weiter hochzufahren. Und ich glaube, wir Erwachsene unterschätzen das, was das eigentlich auch für so ein Kinderhirn bedeutet, was es alles zu verarbeiten hat, wenn es zum Beispiel eine Folge vom, weiß nicht, Piggy irgendwas oder ich kenne die Folgen jetzt gerade nicht so, aber dann gibt es 3 Folgen von diesem, das kleine Schweinchen oder so.
Ja,
aber das Kind muss diese 3 Folgen auch irgendwie verarbeiten und da ist dann auch viel los. Ne? Also auch bitte das dosiert. nicht den ganzen Tag einfach
nicht einfach nur den ganzen Tag vom Fernseher hängen lassen. Ne?
Ich mein, das, also wir wissen es eigentlich alle, wir wissen aber auch alle, wie schön einfach das ist, weil die Kinder dann endlich mal ruhig sind und man selbst auch Zeit für sich hat.
Ja, ja, klar, gerade in so einer Krankheitsphase, die ja auch einfach an allen Nerven zehrt. Richtig, irgendwie, ne?
Gerade in der Phase, nachts schlecht geschlafen, ich auch schlecht geschlafen, das Kind schlecht geschlafen, alle irgendwie am Limit sozusagen. Mhm. Und dann ist es natürlich einfacher, das Kind dahin zu setzen und zu sagen, komm, aber das ist manchmal nicht unbedingt hilfreich. Und wie gesagt, schlafen lassen, so, das Kind braucht in so einer Phase meistens mehr Schlaf, versuchen, dass es auch tagsüber nochmal schlafen kann, das ist noch wichtig. Und dann kommen so Sachen wie zum Beispiel das Nasenspray. Mhm. Es gibt ja ein Nasenspray, was eine abschwellende Wirkung hat. Das gibt es auch schon für Babys. Das sollte man aber immer nicht so lange benutzen. Ja. Man sagt eigentlich so maximal 3 bis 5 Tage. Dann fängt es eben an, die Schleimhäute auszutrocknen und verliert auch seine Wirkung. Deswegen auch da gut dosiert.
Also was, wirklich in der Hochphase, ne?
Richtig. Wenn man merkt, die Nase Luft ist wirklich ist dicht. Richtig, ne? Also wenn die Nase richtig dicht ist, ist es wichtig. Und es ist eben auch wichtig, wenn die Kinder zum Beispiel eine Mittelohrentzündung haben, weil das alles verbunden ist. Und wenn die Nase dicht ist und das da nicht mehr durchgeht, dann sind die Ohren eben auch ganz schnell mit in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen ist das auch manchmal wichtig, das zu geben. Was eine super gute Alternative ist, ist so Meerwasserspray. Mhm. Kann man sich hier am Strand zum Beispiel selber herstellen. Ach, mit ein bisschen, natürlich, du kannst ja ein bisschen Meerwasser nehmen.
Ja.
Und das auffüllen, würde immer so sagen 1:10 ungefähr, weil es sonst sehr, sehr salzig wird mit ganz normalem Wasser. Und dann kippst du es danach weg, wenn das Kind nicht mehr krank ist.
Einfach aus dem Meer quasi?
Ja.
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil ich irgendwie gedacht hätte, oh Gott, das ist irgendwie, keine Ahnung, zu dreckig oder whatever, ja.
Naja.
Aber Meerwasser ist Meerwasser.
Meerwasser ist Meerwasser.
Ja.
Ich würde immer bei all diesen ganzen Sprays und alles, was man am Kind anwendet, das bitte immer verwerfen, wenn die Erkältung vorbei ist.
Ja.
Genau wie die Zahnbürste, die man dann auch einmal tauschen sollte, weil die Viren, die hängen da dran.
Das ist auch nochmal ein guter Tipp mit der Zahnbürste.
Genau, Zahnbürste wechseln und auch die Nasensprays verwerfen, wenn man durch ist damit. Dann lieber ein neues besorgen oder sich wirklich das Meerwasser mitnehmen und halt so ein kleines, mit einer Pipette oder mit einem kleinen Becherchen oder so. Genau. Ganz toll sind natürlich Nasenspülungen. Das ist bei kleinen Kindern einfach noch nicht möglich. Ne? Die können das noch nicht. Ne? Es gibt ja diese Nasenduschen, die helfen unglaublich gut, aber das ist für Kinder oft nicht umsetzbar.
Ja, ab wann würdest du sagen, geht sowas?
Oh, das hängt ganz vom Kind drauf
an.
Also es kommt aufs Kind drauf an.
Ja.
Es gibt Kinder, die das früh können, weil sie es immer machen. Mhm. Aber es gibt auch Kinder, die sagen, es ist das Schlimmste. Es tut ja auch weh. Ne? Also ich weiß nicht, jeder, der das selbst mal probiert hat, das ist nicht so ein angenehmes Gefühl. Mhm. Man merkt halt hinterher, wie gut es tut.
Ja.
Aber genau, für Kinder könnte das schwierig werden.
Ja. Gut.
Ja.
Für die Nacht, häufig ist es ja auch so, dass Kinder dann schlecht schlafen, wenn sie Husten haben, wenn die Luft trocken ist. Genau, ich kenne so diese Standards, dass man sagt, ein bisschen höher lagern, also Oberkörper nach oben.
Genau. Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo es sitzt, ne? Wo ist der Rotz? Also was sehr, sehr hilfreich sein kann, ist die Bauchlage, wenn die Nase richtig dicht ist und der Mund, weil das dann vorne rauslaufen kann. Sonst muss man sich überlegen, in Rückenlage läuft es halt immer wieder in Rachen und sitzt dann immer wieder da, wo man immer wieder anfängt.
Ja.
Ne? Da ist Bauchlage ganz hilfreich. Das kann man natürlich dem Kind nicht aufzwängen. Man kann aber probieren, das halt mal auch phasenweise in Bauchlage zu bringen. Auch das ist gut zur Mobilisation. Dieses Sekret, was da eben in der Lunge sitzt oder auch im Rachen sitzt, das muss mobilisiert werden, das muss in Gang kommen.
Mhm.
Deswegen ganz viel trinken und unterschiedliche Lagen. Also nicht nur eine Lage. Oberkörperhochlagerung ist auch ein Punkt, den man gut machen kann. Dann ist es wichtig, dass die Luft vielleicht ein bisschen feucht ist. Man könnte feuchte Tücher im Schlafzimmer aufhängen.
Genau, zum Beispiel so diese Stoffwindeln.
Die Stoffwindeln zum Beispiel und die zum Beispiel mit diesem Brusttee oder Thymian oder so ein bisschen aufkochen und dann halt die da reintauchen und die eben aufhängen.
Mhm.
Dann gibt es verschiedene ätherische Öle, die auch schon für Kinder anwendbar sind.
Ja.
Da bitte ganz gut informieren, nicht einfach irgendwas nehmen, also diese richtigen, das Tigerbalsam und so, das ist für Kinder viel zu hart. Ne? Ja,
also da wirklich in der irgendwas. Apotheke mal fragen,
genau, dann in der Apotheke. Es gibt diverse andere Sachen, die man benutzen kann. Ja, und das hilft wirklich doll. Die Brust damit einschmieren, das ist schon ein guter Punkt. Oft hilft zur Nacht auch wirklich ein Schal oder ein Tüchlein, weil einfach dann da ein bisschen Wärme am Hals ist und das nicht so kalt wird und das Sekret dadurch nicht so fest wird, sondern so ein bisschen lockerer bleibt.
Ja.
Fenster auf ist auch immer ein guter Punkt. Ja. Frische Luft ist wichtig, also nicht, ne, und die Heizung möglichst aus, weil das ist einfach, das wird dann irgendwann.
Dann lieber warm einpacken mit Decken und so weiter.
Richtig schön warm einpacken.
Also ich finde das selber, wenn ich erkältet bin, auch viel angenehmer ne, aber ja.
Ja, aber man ist manchmal so, man denkt dann, oh Gott, das Kind friert oder so. Wenn man das Gefühl hat, das Kind friert, man kann dem auch eine Wärmflasche an die Füße legen oder so. Und das ist auch, selbst wenn die fiebern, da muss man so ein bisschen gucken, natürlich, soll man die dann nicht überhitzen. Aber die werden auch immer Phasen haben, wo es rauf und runter geht. Und dieses schnelle der schnelle Fieberanstieg und der schnelle Fieberabfall, das ist eigentlich das, was nachher gefährlich werden kann.
Ja.
Das normale Fieber an sich, konstantes Fieber, ist nicht so dramatisch.
Ja.
Viel trinken, das ist das, was ich eben schon sagte, vielleicht einmal in die heiße Badewanne. Viel trinken ist das A und O. Wenn die Kinder in der Phase nicht mehr viel trinken, nicht mehr viel essen, ist nicht schlimm. Wenn sie nicht mehr viel trinken können, wird's kritisch.
Ja.
Also zum Sekret lösen müssen sie trinken. Und da ist auch jedes Mittel recht. Also wenn es dann ein Schüsschen Apfelsaft damit reingibt, dann gibt's halt ein Schüsschen Apfelsaft damit rein. Hauptsache, die Kinder trinken.
Ja.
Das ist wirklich wichtig.
Husten ist ja auch häufig ein Begleitsymptom von den Erkältungen. Da gibt es ja auch Hustensäfte in der Apotheke zum Beispiel, speziell für Kinder, die man geben kann. Hast du da sonst noch außer viel Trinken irgendwas?
Ja, also das ist ja so, der Husten, das ist ja nur ein Symptom. Das ist ja so, das Sekret halt, das, was ich vorhin schon sagte, dass irgendwo Sekret sitzt, was halt nervt oder was eben die Atemwege verlegt tatsächlich.
Ja.
Und der Husten ist nur das, um das zu lockern. Man kann, das kann man mal nachgucken im Internet, es gibt so eine Vibrationsmassage, dass man dem Kind hilft, so ein bisschen die Lunge zu bewegen, damit das Sekret mobilisiert wird.
Mhm.
Das ist ganz toll, das hilft häufig sehr gut. Hustensäfte an sich ist eine schwierige Nummer. Es gibt Hustensäfte, die lösen das Sekret.
Ja.
Das ist zum Beispiel ACC, glaube ich, und so. Da gibt es noch verschiedene andere. Das macht oft mehr Sekret als notwendig.
Mhm.
Also das kann eben dann dazu führen, dass das Kind viel zu viel Sekret hat. Das macht das Sekret zwar flüssiger, aber macht eben oft auch zu viel. Also man gibt es eigentlich nicht so gerne.
Mhm.
Weil man eigentlich sagt, das sollte sich lieber von selbst regulieren. Und dann gibt es Hustenstiller und das ist eigentlich nicht gut. So, das sollte man wirklich nur im aller äußersten Notfall geben, wenn die Kinder gar nicht zur Ruhe kommen. Weil das ist natürlich so, der Husten hat ja einen Sinn, der soll das Sekret lösen. Und wenn ich das Sekret, also wenn ich aufhöre zu husten und das Sekret sitzt da und ich werde das nicht los, dann verstopft es alles und dann verlegt es die Atemwege. Und dann kriegt man ein ganz anderes Problem.
Ja, okay.
Also das führt eher dazu, dass die Lunge kränker wird als gesünder.
Mhm.
Da wäre ich extrem vorsichtig. Also viele Eltern sagen immer so, ja, ich brauche einen Hustenstiller. Ja, aber das wirklich so dosiert. Also klar, wenn die Kinder wirklich vor Husten nicht in Schlaf kommen, okay, einmalige Gabe, aber keine Dauerlösung.
Mm.
Das führt zu ganz anderen Problemen.
Mm.
Genau wie Antibiotika.
Ja.
Da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema. Wenn man bei jeder Erkältung ein Antibiotikum gibt, dann schafft der Körper das nicht mehr alleine. Und dann werden die Kinder immer häufiger krank. Also man ist ja jetzt mittlerweile auch schon so weit, dass man mit Antibiotika deutlich vorsichtiger wird.
Ja, es gab so eine Phase, ich glaube, das ist eine Generation, da gehöre ich, glaube ich, auch zu, die relativ viel Antibiotika bekommen haben, so im Durchschnitt jedenfalls.
Genau, da ist man aber schon weiter von weg und man sagt schon, dass man nicht mehr bei jedem Infekt Antibiotika geben sollte. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, gar keine Frage, aber da bitte auch sehr, sehr vorsichtig und sehr drüber nachdenken, ob es notwendig ist. Es gibt definitiv Erkrankungen, wo man es machen muss, vor allem wenn das Kind auch stark beeinträchtigt ist, dann hilft es wirklich auch sehr gut.
Ja.
Nur wenn man es natürlich zu häufig macht, dann hilft es irgendwann nicht mehr.
Ja, das kennen wir ja von uns selber auch. Ne? Irgendwann merkt man, die Antibiotika wirken gar nicht mehr, man ist irgendwie immun oder resistent heißt es.
Es bilden sich Resistenzen. Das ist so, dass sich quasi auf jedes Antibiotikum Resistenzen bilden können. Und wenn man viel davon genommen hat, dann macht der Körper, also hat der Körper eine Resistenz dagegen und beziehungsweise die Viren eben und genau, und dann nützt es nichts mehr.
Ja. Genau. Ich linse zur Uhr. Mhm. Ihr merkt, dass wir ganz viel zu besprechen haben und dass das Thema auch einfach ganz, ganz groß ist. Das waren jetzt erstmal jede Menge Infos zum Thema Erkältung und also vorher Gesundheit allgemein und dann auch noch ein bisschen mehr zum Thema Erkältung. Wir verabschieden uns für heute und werden dann in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer auf verschiedene Krankheitssymptome eingehen und noch ein paar mehr Infos liefern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.